Möchte, bevor wir einsteigen in den letzten Teil, wenn wir uns nochmal Gedanken machen über die Frage, was zerstört beziehungsweise was fördert eigentlich Liebe in der Gemeinde. Und ich euch ganz am Ende dann entlassen werde mit einer praktischen Aufgabe. Ich möchte nämlich gerne wissen, wie ihr eure eigene Gemeinde empfindet im Blick auf Liebe. Wo ihr sagt, da geht es mir mit diesem Aspekt von Liebe eigentlich so. Fühle ich mich vielleicht super wohl oder ich fühle mich nicht so wohl. Und das wird der Schluss deshalb, weil ich bin nur die Vorspeise. Wer gerne mal italienisch essen geht, weiß, da gibt es dann manchmal so Platten, ja, die lässt man sich dann kommen. Die machen nicht wirklich satt, aber die machen so, ja, da freut man sich auf das, was danach kommt. Wer gerne ins Kino gibt, der gibt so Trailer. Man sieht einen Trailer und sagt, ah, muss ich mir anschauen. Ich gebe manchmal zu, dass ich gerne Actionfilme anschaue. Ja, so manchmal, wenn ich mal so richtig durchgeknallt, richtig fertig bin, dann muss ich einfach mal weg. Und dann schaut man sich so einen Trailer an und denkt, der könnte was sein. Ich möchte so ein Trailer für euch sein. Ich möchte euch eine Idee vermitteln von dem, wie theoretisch Liebe gelebt werden könnte, wie ihr euch mit diesem Thema weiterentwickeln könntet. Und zwar nicht nur persönlich, jeder Einzelne, sondern auch als Gemeinde. Ich möchte ein guter Eheratgeber, vielleicht ist euch das mal aufgefallen, ein gutes Buch, was einem weiterhilft, schafft eigentlich nur eine einzige Sache. Es gibt mir Worte, um mit meinem Partner über das Problem zu sprechen. Und wenn ich die Worte habe, wenn ich benennen kann, wo es bei mir nicht stimmt, habe ich ein Problem fast schon gelöst. Weil ich dann anfangen kann, drüber zu reden. Weil ich dann nicht nur sage, ich fühle mich irgendwie komisch. Und der andere sagt, und? Na, nix und. Sondern dann kann ich sagen, das ist es bei mir. Insofern, wenn ihr hier rausgeht, wünsche ich mir, dass ihr Worte habt, um, wenn es Not gibt mit dem Thema Liebe in eurer Gemeinde. Oder vielleicht ist Not zu viel. Entwicklungsmöglichkeiten in bestimmten Bereichen, dass ihr sagen könnt, hier, der Punkt ist es, da müssen wir noch mal ran, da müssen wir noch mal drüber reden. Wie kriegen wir das hin? Und dass ihr dann darauf aufsetzt und gemeinsam weiter überlegt. Das kann keiner von draußen machen. Vielleicht kann es jemand machen, der euch dann, war unser letzter Punkt, Hilfe suchen, vielleicht, wenn es an der einen oder anderen Stelle Bedarf gibt, sucht ihr euch aus der Umgebung einen Moderator. Das könnte schon hilfreich sein. Aber das kann ich nicht leisten. Das will ich auch gar nicht. Aber ich möchte euch mitgeben. Erstens, Liebe ist Sehnsucht nach Beziehung. Zweitens, wir lernen im Miteinander lieben. Und diese Kompetenz, die wir uns im Miteinander erwerben, setzt die Grenze für unsere Fähigkeit, Gott zu lieben. Wenn wir einander nicht lieben können und sagen, wir lieben Gott, sind wir Lügner. Das heißt, wir müssen die Frage, was ist Liebe, runterbrechen auf konkrete Verhaltensweisen. Deswegen die Sache mit dem Hohelied. Da gibt es bestimmte Dinge, die machen Liebe einfach aus. Und wir gehen die auch gleich durch. Aber manchmal ist es gut, sich auch die andere Seite anzuschauen. Und deswegen erstmal, wie macht man es denn nicht? Das schauen wir uns einmal kurz an und wir schlagen dazu auf Lukas-Evangelium. Lukas-Evangelium, Kapitel 11. Ich mag da gar nicht lange was dazu sagen und ich mag schon gar nicht euch einen Vorwurf machen. Darum geht es mir überhaupt nicht. Bitte hört das auch nicht. Lasst uns einfach mal Leute anschauen, Lukas 11, von denen Jesus sagt, dass ihnen Liebe fehlt. Und es sind Leute, wo wir es nicht erwarten würden, weil sie nach außen eigentlich ganz heilig daherkommen. Lukas 11, Vers 42. Da sagt der Herr Jesus, bei einem Mittagessen, also stellt euch vor, das hätte jemand da drin gesagt, als wir eben beieinander aßen. Ich weiß nicht, wie ihr euch dann gefühlt hättet. Aber wehe euch Pharisäern, denn ihr verzehntet die Minze und die Raute und alles Kraut und übergeht das Gericht und die Liebe Gottes. Pharisäer sind Leute, die, wenn es um das Thema Liebe Gottes geht, und hier ist gemeint die Liebe zu Gott, es ist die Liebe, die wir zu Gott haben. Von mir aus ist es auch die Liebe, die wir allgemein als Liebe Gottes zum Ausdruck bringen. Die Pharisäer machen das nicht. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr habt Leute, die der Inbegriff von Heiligkeit sind. Es sind die, die Traumschwiegersöhne der damaligen Zeit. So einen abzukriegen, hat man es geschafft. So einer zu werden. In der Gruppe, das war eine kleine Gruppe, das waren vielleicht 6.000 Leute, alles in allem. Da dabei zu sein, sich dem rigorosen Training zu unterziehen, um da mitspielen zu dürfen in dieser Elite-Ebene. Und dann kommt Jesus und sagt, ihr habt ein ganz grundsätzliches Defizit. In puncto Liebe seid ihr absolute Loser. Ihr schrammt völlig dran vorbei. Und stattdessen überspielen sie dieses Defizit mit folgenden Punkten. Da heißt es in Vers 39, der Herr aber sprach zu ihm, nun ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, euer Inneres aber ist voller Raub und Bosheit. Hier sind Menschen, die, wenn es um Rituale geht, und das ist jetzt nicht dieses äußerliche Reinigen von Bechern und Schüsseln, das ist nicht eine Frage der Hygiene. Es geht einfach darum, ein bestimmtes Reinigungsritual zu vollziehen. Und Jesus sagt, das macht ihr. Ihr seid absolut stark in Ritualen. Bestimmte Dinge festzuhalten, immer wieder genau gleich zu machen. Aber wenn es um Herzensfrömmigkeit, wenn es um Liebe geht, da seid ihr echte Verlierer. Mein Eindruck ist nicht, dass ihr Pharisäer seid. Mein Eindruck ist, dass wir in Gemeinden in der Gefahr stehen, immer wieder in diese Richtung abzudriften. Die Pharisäer waren etwa 150, 200 Jahre vor dem hier, also bevor Jesus das gesagt hat, das waren die Evangelikalen ihrer Zeit, die in einer kritischen Situation, wo alles wegdriftete, wo Hellenismus gerade kam, ja, das ist so ein bisschen die Zeit kurz nach Alexander dem Großen, und alle waren begeistert, schaut euch, Hellenismus, alles ist so schön und alles ist so modern und alles ist so neu und so logisch. Da sind die Pharisäer aufgestanden, die Gerechten, und haben gesagt, nee, wir werfen unser Erbe nicht weg. Wir bleiben bei den Schriften. Wir wollen an Gott dranbleiben. Und das ist auch der Startpunkt der Brüdergemeinde. Wir wollen nicht den Trend mitmachen. Ja, das war dieses Aufkommen der liberalen Theologie, einer Volksfrömmigkeit. Und dann stehen Einzelne auf und sagen, wir wollen es ernst meinen. Uns geht es um echten, ehrlichen Glauben. Wo das Label, was draußen dran ist, ist uns völlig egal. Wir wollen ins Herz hineinschauen. 150 Jahre später ist aus dieser Herzensfrömmigkeit, aus dieser Begeisterung für Gott, eine Frömmigkeit geworden, der es nur noch um Rituale ging. Und Gott selbst trifft auf diese Menschen und muss ihnen sagen, es geht euch nicht mehr um Liebe, nicht mehr um Glauben. Es geht euch darum, eine Form nach außen aufrechtzuerhalten. Ihr habt eure Rituale, die haltet ihr fest. Aber wenn ihr ganz ehrlich seid, euer Inneres ist voller Raub und Bosheit. Es gibt Sünde, die toleriert ihr in eurem Leben. Ihr seht sie noch nicht einmal, weil ihr so beschäftigt seid mit euren Ritualen, mit den Äußerlichkeiten, dass ihr den Blick für das Wesentliche verloren habt. Ihr habt eine völlig falsche Priorisierung in eurem Leben. Vers 42. Wehe euch, Pharisäer, denn ihr verzehntet die Minze und die Raute und alles Kraut. Ja, wir sollen den Zehnten geben. Klar, und dann gehst du, kocht jemand, geht raus auf den Balkon, schneidet noch ein bisschen Petersilie ab oder ein bisschen Schnittlauch, kommt rein, ja, und die Frau legt dann die 5 Halmchen Schnittlauch hin und sagt, ein Zehntel für den Herrn. Zack, beiseite. Bloß nicht vergessen. Und Jesus sagt, wehe, Weißt du, was Wehe heißt? Was ein Weheruf ist? Es ist so das Übelste, was dich treffen kann. Wenn Gott zu deinem Leben sagt, wehe, dann solltest du ganz, ganz schnell Buße tun. Sehr schnell. Das heißt nichts Gutes. Dann ist Gott gegen dich. Dann sagt Gott, so wie du es machst, das ist so falsch, du kannst dir das gar nicht vorstellen. Ich bin gegen dich. Wehe. Du stehst unter meinem Fluch. Und das sagt er hier. Ihr wisst genau, wie man Minze, Raute, alles Kraut verzehnte, wie man dafür sorgt, dass also auch noch der letzte Futzel Petersilie rechtzeitig zu Gott kommt. Aber die wirklich wichtigen Dinge, kein Blick dafür. Kein Blick dafür. Mich zeckt dieser Text, weil ich so viel mit jungen Leuten zu tun habe, die in Gemeinden sind, wo alte Geschwister sind. Und ich kenne euch nicht, ich will das ein letztes Mal betonen. Und ich sehe den Frust im Leben dieser jungen Leute. Ich habe noch im Ohr, wie jemand mir sagt, Jürgen, es gibt noch nicht einen einzigen Vorschlag, den wir Jungen mal gemacht haben, der in der Brüderstunde durchgekommen wäre. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Das geht doch nicht. Wie kann eine Gemeinde so restlos bescheuert sein? So absolut falsche Prioritäten setzen, dass sie ihre jungen Leute frustriert. Überleg mal, ja? Wenn du an irgendeiner Stelle aufpassen musst, dass es nicht passiert. Bitte, ihr habt Kinder, ja? Also wenn man irgendwo aufpassen muss, dann doch, dass das Verhältnis zu meinen Kindern stimmt, oder? Also wenn ich das an der Stelle kaputt mache, ganz bewusst, bum, 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 ja, da fällt mir überhaupt nichts zu ein. Und da sehe ich diesen jungen Mann, und das sind Leute, die kommen, du hattest gebeten, dass ich was sage zum Thema Outdoor-Bibelschule. Outdoor-Bibelschule ist eine Woche Bibelstudium. Du kriegst ein Heft, zum Beispiel über Römer 1 bis 8, du machst morgens anhand von Fragen eine Stunde persönliche stille Zeit. Du arbeitest dich mit Fragen durch den Text. Dann wird am Vormittag eine Kleingruppenarbeit, ungefähr anderthalb Stunden, 5 bis 8 Leute, immer mit einem Betreuer, zu diesen Fragen abgehalten. Man arbeitet sich nochmal durch den Text. Und am Abend gibt es einen Vortrag. Und zwar zu dem Text danach. Und so fressen wir uns dann so im Schnitt so 6 bis 8 Kapitel durchs Neue Testament. In diesem Jahr war das 1. Korinther Kapitel 15 bis 2. Korinther Kapitel 5 in Hartenstein. Jetzt stell dir mal vor, da kommen Leute, die freiwillig ihre Ferien damit zubringen, sich 6, 8 Kapitel Vers für Vers durch die Bibel zu arbeiten, die wahrscheinlich von dem, was sie verstanden haben und von der Art, wie sie mit biblischen Texten umgehen können, wenn du das 3, 4, 5 Jahre gemacht hast, fitter sind als die meisten in ihrer Gemeinde. Und das Einzige, was sie von zu Hause mitbringen, ist ein tief sitzender Frust und das Wissen darum, dass die nächste Möglichkeit, diese Gemeinde zu verlassen, die Möglichkeit ist, die sie wahrnehmen werden. Und zwar nur aus Selbstschutz. Und ich, der ich ihnen gerne raten würde, bleibt. Bringt euch ein. Nehmt das, was das Wort Gottes sagt. Ich muss sagen, okay, ich kenne eure Gemeinden nicht, aber so wie sich das anhört, ich kann euch wenigstens verstehen. Keine Sorge, ich rate niemandem, seine Gemeinde zu verlassen. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass die Minze, die Raute und alles Kraut verzehntet wird. Aber die Liebe, überhaupt ein ganz grundsätzliches Verständnis von Liebe, wenn das wahr ist, was mir da gesagt wird, muss ich immer voraussetzen, so auf der Strecke geblieben ist in bestimmten Gemeinden, dass ich nicht weiß, wie die Leute, die dafür verantwortlich sind, das einmal vor Gott verantworten werden. Viel Spaß mit 1. Korinther 3. Wirklich viel Spaß. Ich glaube, dass da mehr Holz, Heu, Stroh auf den Grund Christus gebaut wird, als uns deutlich wird. Und dass vielleicht an die Stelle von dem, was eigentlich da sein sollte, Liebe, das tritt, was hier in Vers 43 beschrieben wird: Wehe euch Pharisäern, denn ihr liebt den ersten Sitz in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten. Kann das sein, dass wir auch mehr Interesse daran haben, wie wir wahrgenommen werden von anderen Menschen? Ob wir noch konservativ genug sind? Ob wir noch in einer bestimmten Linie mit, also es so machen wie die Väter? Ohne vielleicht genau verstanden zu haben, warum die das so gemacht haben. Ohne wirkliche Überzeugungen zu haben, ob das richtig ist. Vielleicht noch nicht mal das Handwerkszeug haben, um das beurteilen zu können. Warum leben wir, wie wir leben? Was ist uns wirklich wichtig? Was wäre, wenn Leute nicht mehr so von uns denken würden, wie sie es jetzt tun? Wäre uns das wichtig? Lebe ich mein geistliches Leben, weil ich gesehen werden will? Weil ich nicht möchte, dass ein anderer über mich redet? Oder habe ich tief sitzende Überzeugung? Bin ich wirklich sicher, dass das Wichtige in meinem Leben auch wichtig ist? Dass das, wo der Herr Jesus sagt, das ist das Wichtigste. Und er sagt das über Liebe. Dass ich an der Stelle Profi bin und bei den ganzen Nebensächlichkeiten echt sage, ey, lasst mich bloß mit den Nebensächlichkeiten in Ruhe. Lasst mich bloß damit in Ruhe. Ich hatte das Vorrecht, es ist wirklich ein Vorrecht, eine neue Gemeinde zu gründen. Und da darf man dann auch mal sagen, was gilt und was nicht gilt. Das ist so schön, das hat so Spaß gemacht. Und ich hatte dann so ein paar Leute, die kamen aus einer Brüdergemeinde. Und das war für sie riesig schwer zu verstehen, dass all die Diskussionen, die man so haben kann, über Musik zum Beispiel, dass ich gesagt habe, über eins werden wir nicht streiten. Musik. Ich will keine Diskussion darüber. Es ist alles erlaubt. Das kannst du doch nicht machen. Doch, doch, das kann ich machen. Ich kann das wirklich tun. Ich kann einfach sagen, wenn du diskutieren willst, bist du hier falsch. Das ist herrlich. Also manchmal ist Tyrannei ein wunderbares Ding. Ja, man kann einfach mal sagen, wir wollen jetzt mal den Fokus legen auf das, was wirklich wichtig ist. Und weißt du, was wirklich wichtig ist? Dass wir Liebe lernen. Und wenn du das nicht kannst, dann musst du woanders hingehen. Das funktioniert nicht immer. Logisch, da passieren auch mal Dinge, die schieflaufen. Aber ich habe mir vorgenommen, den Fokus auf bestimmte Dinge zu legen und zu sagen, in den anderen Sachen haben wir Freiheit. Und wenn wir da mal zu weit gehen, weißt du, wer mit uns lacht? Ich glaube, es ist Gott im Himmel, der mitlacht und sagt, Mann, jetzt haben wir, da seid ihr zu weit gegangen. Und wir sagen, ja, da sind wir zu weit gegangen. Es ist uns einfach passiert. Wir hatten letzte Woche so einen Moment, wo wir, glaube ich, zu weit gegangen sind. Also wir haben Musik, manchmal spielt ein Cello mit einem Klavier, sehr traditionell. Manchmal spielt ein Elektroschlagzeug mit E-Gitarre und E-Bass, weniger traditionell. Und letzte Woche hatten wir eine Jazzband. Das sind so Leute, die machen einfach Jazz. Und du hast beim zweiten Stück gemerkt, ich weiß nicht, ob ihr Jazzspieler kennt, ja, die fangen irgendwann an zu jammen. Ja, wenn die so anfangen, am Anfang klingt es noch völlig normal und irgendwann verselbstständigt sich das dann so ein bisschen. Und da wird das Klavier ein bisschen disharmonischer und die Trompete und du kommst irgendwann, und das war dann beim zweiten Lied der Fall. Beim zweiten Lied, ja, der eigentlich singen sollte und die Gemeinde mitnehmen sollte, hat sich dann in eine zweite Stimme verabschiedet und die Gemeinde kam nicht mehr mit. Sie wusste auch nicht mehr genau, wo wir gerade sind und hörte dann auch irgendwann auf zu singen. Und ich dachte mir, ja, da müssen wir nochmal drüber reden. Das war ein bisschen weit weg von dem, wie man sich Gemeindegesang vorstellt. Stimmt. Ist das schlimm? Kein Stück. Und ich werde dafür kämpfen, dass niemand in der Gemeinde deshalb schlecht redet. Ich werde dafür kämpfen, dass wir die Musiker weiter bewundern für das, was sie sind. Leute, die Herz haben, die ihren Gott lieben. Und an der Stelle vielleicht übers Ziel hinausgeschossen sind. Wie ich übrigens auch jeden Prediger verteidige, der mal länger predigt als erlaubt. Ja, kann doch mal passieren, dass man sein Skript so schreibt und dann kommt man eben, dann denkst du dir, die Zeit ist vorbei, aber ich bin noch nicht fertig. Ich werde jeden verteidigen, der an irgendeiner Stelle, wo man Rituale bilden kann, ehrlichen Herzens und aus Liebe für Gott lebt. Weil ich mehr Angst davor habe, dass wir Liebe verlieren, als an irgendeiner Stelle mal einen Fehler machen. Ich habe das bei uns in die Gemeindepolitik. Es gibt so ein kleines Handbuch, was wir eigentlich wollen. Da habe ich das ganz vorne reingeschrieben. Wir wollen Fehler machen. Ich fand das ganz wichtig. Wir haben innerhalb von einem Jahr den Gottesdienstablauf dreimal geändert, und zwar grundlegend geändert. Wir hatten zwischendrin mal zwei Predigten. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir wollten das mal ausprobieren. Eine für Glaubenseinsteiger und eine für Leute, die länger dabei sind. Hat sich nicht bewährt. Wir sind jetzt bei einem Gottesdienst, der uns entspricht. Und ich weiß, wie lange man über Dinge diskutieren kann, wie viel Zeit man verschwenden kann in Diskussionsprozessen, um es allen recht zu machen, statt einfach mal Dinge auszuprobieren. Und gemeinsam drüber zu lachen, wenn sie nicht funktionieren. Und gemeinsam sich zu freuen, wenn man merkt, oh, man ist einen Schritt weitergekommen. Offen zu sein dafür, dass jemand anderes etwas mit reinbringt in Gemeinde. Das wäre doch eigentlich sowas wie allgemeines Priestertum, oder? Jeder bringt was mit. Das ist die Idee. Übrigens auch hinterm Brüdertum. Da komme ich wieder. Jeder ist begabt. Jeder nimmt seine Gabe und bringt sie mit rein. Und ich freue mich über das, was der andere hat. Ich sage, gib mir etwas davon ab, weil ich brauche dich. 1. Korinther 12. Keiner ist autark. Keiner kann alles. Und niemand ist unnütz. Jeder wird gebraucht. Das ist doch 1. Korinther 12, die Idee vom Leib Christi. Jetzt stell dir mal vor, man würde das wirklich leben. Um das leben zu können, brauchen wir Liebe. Weil manchmal wird der andere dich streicheln wollen und er gibt dir eine Klatsche. Bildlich. Er will dir was Gutes, es kommt nur nicht an. Und jetzt können wir entweder Formen schaffen, die uns sicherstellen, dass niemals etwas schief geht. Aber das ist das, was die Pharisäer gemacht haben. Oder wir entscheiden uns, den Kern bleiben zu lassen. Wirklich zu sagen, wir wollen Liebe leben. Das werden wir aber nur schaffen, wenn wir die Form weniger wichtig nehmen. In dem Moment, wo wir die Form, die Rituale, die Tradition, das Vermächtnis der Väter zum eigentlichen Kern unseres Glaubenslebens erheben, wird es dazu kommen, dass wir uns darin gefallen, wenn wir Dinge richtig machen und nicht mehr darin gefallen, wenn wir Liebe leben. Und vielleicht seid ihr da nicht. Seid froh. Solltet ihr da sein, müsstet ihr wirklich was ändern. Denn die Folge ist in Vers 44, wenn man so lebt, dass es mir eigentlich mehr um die Frage geht, was denkt der andere über mich, als um die Frage, was denkt Gott über mich? Dass Gott quasi in mein Leben hineintreten könnte und sagen könnte, wehe, denn du hast nicht geliebt. Und ich denke mir, was hat Gott mir denn schon zu sagen? Ich bin doch ein Guter sowieso, ja, ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe es so gemacht, wie man es halt macht. Ich halte mich doch an alles. Und ich lasse es nicht mehr zu, dass Gott zu mir spricht und sagt, wehe dir. Und ich schaffe es nicht mehr. Wisst ihr, wenn ich sowas mitbekomme, ich nehme noch einmal dieses Beispiel, was mich so unglaublich getroffen hat. Wenn ich mir vorstelle, dass es tatsächlich ältere Geschwister irgendwo geben sollte, denen ein Liederbuch und die Farbe eines Liederbuches wichtiger wäre als Liebe zu jungen Geschwistern. Ich kann diesen Gedanken, mir kommen, wenn ich das bete, die Tränen. Und das ist nur ein Beispiel. Ich habe mir selber vorgenommen, wenn ich alt bin, also in ungefähr 20 Jahren, wird man wahrscheinlich Hip-Hop im Gottesdienst spielen. Ein Musikstil, den ich überhaupt nicht mag. Aber immer so mit 25 Jahre Versatz kommt ja so die Musik in den Gottesdienst, zumindest in den Gemeinden, wo ich so unterwegs bin. Ja? Wahrscheinlich wird man dann Hip-Hop spielen. Und ich schaue schon mit Graus nach vorne, wenn diese Zeit kommen wird. Aber ihr dürft mich daran erinnern, wenn ihr da noch lebt. Ich habe mir heute vorgenommen, ich werde die nächste Generation darin unterstützen, ihre Musik zu spielen. Und wisst ihr warum? Weil ich alt bin und ich lieben gelernt habe und ich weiß, was wichtig ist. Und die Jungen dürfen Fehler machen. Und die Jungen dürfen es an Liebe mangeln lassen. Und die Jungen dürfen mal verquer kommen und übers Ziel hinausschießen und Dinge falsch formulieren und vielleicht auch mal was fordern, was Quatsch ist. Ich habe dann Liebe gelernt. Und ich weiß, worauf es ankommt. Und ich weiß, dass es definitiv nicht auf Musik, und das war jetzt nur ein Beispiel, ich könnte jetzt noch, wir können andere Beispiele nehmen, ja, dass es auf viele, viele Dinge, über die wir uns in unseren Gemeinden streiten und gestritten haben, weltweit nicht ankommt. Und meine Sorge ist, Vers 44, wehe euch, denn ihr seid wie Grüfte, die verborgen sind und die Menschen, die darüber hingehen, wissen es nicht. Eine Gruft in der damaligen Zeit, also ein Grab, wurde weiß angestrichen, weil im mosaischen Gesetz es so war, wer eine Leiche berührte oder eine Gruft berührte, war unrein. Und deswegen, damit jeder sieht, Vorsicht, ja, hier ist eine Gruft, streicht man schön weiß an, dass da jeder einen Bogen außenrum machen kann und sich nicht verunreinigt. Meine Sorge ist, dass wir in der Gefahr stehen, die nächste Generation zu verunreinigen. Mit diesen Gedanken, dass wir das weitergeben, diese Idee, Liebe ist eigentlich nicht so wichtig. Was wirklich wichtig ist, das sind bestimmte Rituale. Das ist ein bestimmtes Standing in einer geistlichen Community. So ein Dastehen, etwas darstellen, dass andere sagen können, ho, ja, Bruder XY, Schwester Z, super. Und dass alles andere egal ist. Und ich möchte definitiv nicht, wisst ihr, was ein Enfant terrible ist? Das ist ein böses Kind. Ich möchte nicht das Enfant terrible der Brüdergemeinde werden und man lädt mich immer ein für kritische Themen. Ja? Ich will das wirklich nicht. Aber ich merke an manchen Stellen, dass wir als gesamte Bewegung in eine Richtung laufen, wo das Thema Liebe immer mehr aus dem Blickfeld rutscht. Und ich stehe da und denke mir, hey, ich bin erste Generation. Es tut mir echt leid für die Brüdergemeinden. Ich sehe das Sterben. Wenn ihr es aufhalten wollt, muss das Wichtige wirklich wieder wichtig werden. Und ihr habt eine Chance. Weil das ist das Schöne, wir sind eine Buchreligion. Wir können nachlesen. Gott hat uns was geschrieben dazu. Und das ist nicht schwer. Also bei Liebe zumindest ist es nicht schwer. Es ist einfach wichtig, super wichtig. Und jetzt möchte ich mit euch etwas tun. Ich möchte gerne diese Liste, die hier vorne hängt, durchgehen. Ich möchte von euch Folgendes hören. Erstens unterhalten wir uns darüber, was ist eigentlich das Gegenteil von diesem Liebesaspekt? Wie würde sich das anfühlen, wenn man nicht geliebt wird? Und dann würde ich gerne hören, wie würde sich das anfühlen, und zwar auf einer ganz praktischen Ebene. Was heißt denn Beispiel Nähe? Was ist denn Nähe, gefühlte Nähe in Gemeinde? Und wenn wir das haben, er schreibt das auch hin, werde ich das da vorne rankleben lassen. Und dann bekommt ihr am Ende, da brauche ich noch Kinder, die mir, da müsst ihr mir mal helfen nachher. Ja? Also ich brauche euch nachher zum Verteilen von den Zetteln. Macht ihr das dann? Ja, ich gebe euch die dann und dann gebt ihr die rum. Dann bekommt jeder so einen Streifen. Und was ich am Ende von euch möchte, bevor ihr rausgeht, ist Folgendes. Ihr wisst ja dann, das sind Aspekte von Liebe. Wie ich die Gemeinde wahrnehme. Das kann sein, dass du sagst, ich empfinde sie als total nah. Ja, Nähe ist etwas, was ich in der Gemeinde erfahre. Oder, fangen wir einfach mal an, was ist das Gegenteil von Nähe?
Distanz, genau. Sollen wir sehen, das ist jetzt ein bisschen kompliziert.
Also, das Gegenteil von Nähe ist Distanz. Wie würde sich in einer Gemeinde Nähe denn zeigen?
In
Na, stellen wir mal vor, ihr würdet jetzt sagen, wir wollen lieben. Und man würde sagen, ihr würdet mitgehen, dass Nähe, der Wunsch nach Nähe, tatsächlich ein Ausdruck von, rette mich mal, gib mir das mal her. Zack. Tatsächlich ein Ausdruck von Liebe ist. Wie würde sich das praktisch in der Gemeinde zeigen? Okay, nicht so schnell, ich muss. Was war der zweite Punkt? Also, das wäre irgendwie, sagst du, Gastfreundschaft fällt da für dich rein. Besuche. Hilfeleistung. Ein anderes deutsches Wort dafür? Nee, also was meinst du mit Hilfeleistung jetzt?
Beistand. Ja, gut.
Einverstanden. Also Beistand, gut. Wir haben nachher nochmal das Thema Fürsorge. Da würde ich das eher aufgreifen, ich schreibe es aber mit hin, weil es klar ist, ja. Ich kann nicht sagen, ich will Nähe leben, wenn ich sage, deine Probleme sind mir völlig egal. Wir kriegen es nochmal als extra Punkt, aber ich nehme es schon mit rein. Was gehört noch dazu? Offenheit. Offenheit, was meinst du damit? Wer auch immer das gesagt hat. Was meinst du mit Offenheit? Okay, Offenheit. Sagt mir mal zwei, drei Dinge, die nicht dazu gehören, die, wenn sie passieren, dazu führen, dass Distanz entsteht. Ignoranz. Im Sinne von? Sich nicht um die Belange anderer kümmern. Also, Ignoranz. Abgrenzung. Mach mal zwei, drei Beispiele. Oder wie kann Abgrenzung passieren? Okay, was würde noch Distanz aufbauen? Die älteren Geschwister mal nach vorne. Wodurch entsteht in eurem Leben Distanz? Kälte. Ablehnung für das, was man ist? Ja, wenn man älter ist, wenn man anders ist? Okay. Kälte. Ablehnung. Und ihr merkt schon, es ist jetzt müsst ihr nachher kleben. Okay? Also ihr müsst euch entscheiden. Wie empfinde ich die Gemeinde? Ist dieser Aspekt, der Liebe ausmacht, Nähe? Ich merke, ich hatte euch das vorhin so definiert. Nähe, Liebe sucht die Nähe des anderen und will Beziehung. Ich hatte für mich noch gedacht, was ich so kenne aus Gemeinden, was mich total abnervt. Und ich denke, oh, ja, das ist, wenn hinter dem Rücken über Leute geredet wird. Ich kenne fast nichts, was Distanz schneller bringt, als wenn ich mitkriege, ja, bei dem Geburtstag, bei dem ich nicht eingeladen war, gab es ein langes Gespräch über meine letzte Predigt und alle fanden sie blöd. Ja, das ist einfach das, wo ich sage, super, vielen herzlichen Dank. Zu mir kam keiner, ihr hättet mich auch fragen können, hättet mir auch sagen können, was euch nicht gefällt. Aber man hört so im Hintergrund, hat irgendjemand, ja, also deswegen, ich schreibe, ja, diese Tratsch. Ich finde wenig Dinge kaputt machender als Tratsch. Ja, wenn du merkst, dass du eine Tratsch-Tante oder eine Klatschbase oder wie auch immer das hier im Osten heißt, ja, also ich weiß nicht, aber wenn du merkst, du bist sowas, dann schneid deine Zunge raus. Das wäre biblisch. Es gibt wenig Schlimmeres, als wenn du dieses Problem hast. Lies dir die Sprüche durch. Der Spötter in den Sprüchen ist ein fast hoffnungsloser Fall. Wenn du in diese Kategorie reinrutschst, dann rate ich dir ganz schnell Buße zu tun, weil eines bist du nicht, gläubig. Der Spötter in den Sprüchen, studiert das, ist eine ganz üble Kanaille. Und die Klatschbase ist irgendwie kurz davor. Ja, die ist noch nicht ganz so schlimm, aber okay, also da wird Distanz geschaffen. Da will man nicht Nähe. Da redet man mit anderen, statt mit dem, den es betrifft. Ist fies, oder? würde man sich ja selber nicht wünschen. Wenn ich weiß, ich habe ein Problem mit einem anderen, dann möchte ich doch nicht, dass der andere oder dann mit anderen drüber redet, sondern zu mir kommt. Ich glaube, es ist unendlich viel in Gemeinden an Verletzungen passiert auf der Ebene. Man hat nicht mit denen gesprochen, die es betrifft. Und es wäre ein eigenes Thema wert und vielleicht könnt ihr dann, wenn ihr jetzt im Nachgang mal so Predigtthemen zusammenstellt, worüber müsste man denn am Sonntag mal predigen in dem Zusammenhang? Das wäre ein schönes Thema. Klatsch und Tratsch, das ist 2, 3 Predigten wert. Ja? Wie redet man richtig? Wie redet man falsch? Was tut man, wenn man mitbekommt, dass jemand über einen geredet hat? Beziehungsweise, was macht man mit Leuten, die das permanent tun? Das sind Lästerer in der Bibel. Also das wären einfach mal so ein paar Predigten, wo man einfach mitbekommt, das ist ein ganz wichtiges Ding. Okay, also ihr müsst nachher ein Kleberchen machen. Ihr müsst sagen, okay, bevor ihr rausgeht, zu jedem einzelnen Punkt, bitte, empfinde ich Gemeinde, wie nehme ich Gemeinde wahr? Völlig subjektiv. Ich bin eigentlich für mich total gut hier, ja. Ich bin herzlich angenommen. Ich habe das nie erlebt, dass da irgendjemand mal schlecht über mich geredet hat oder mich ausgerenzt. Das Kälte kenne ich nicht. Ich finde das total warm und nett und schön hier. Wenn das so ist, machst du den Kleber hier hin. Zack. Also auf diesen Rand. Bei mir ist alles in Ordnung. Wenn es weniger in Ordnung ist, gehst du so ein bisschen hier rüber. Und wenn du sagst, das halte ich für ein richtig fettes Problem bei uns, dann gehst du hier drüben hin. Und es geht nicht darum, dass du jetzt einem anderen Schuld zuweist, okay? Darum geht das überhaupt nicht. Was ich mir wünsche für euch, und ihr könnt das einfach ignorieren und könnt rausgehen, ohne zu kleben, weil das ist eure Gemeinde. Ihr könnt aber auch kleben und könnt eine Möglichkeit schaffen, drüber zu reden. Denn wenn rauskommen sollte, dass eins der Themen, es sind ja alles Aspekte von Liebe, dass ihr bei einer Sache vielleicht sagt, hier haben wir einen Bedarf, nochmal drüber zu reden, dann greift das bitte auf. Dann nehmt ihr so ein Thema und greift da mal rein und sagt, wo finden wir das denn? Wo ist das denn wirklich ein Problem? Und was ihr schafft, ist nichts weiter, als dass ihr Worte findet für etwas, was euch wahrscheinlich schon lange im Bauch grummelt. Und indem ihr das Wort habt, habt ihr die Möglichkeit, in der Bibel nachzuschauen. Was sagt die Bibel zu diesem Problem? Und indem ihr diese Hilfen aus der Bibel herausschält, kommt ihr dahin, dass ihr eure Gemeinde verändert. Das war meine Idee. Und ich hoffe, dass sie aufgeht. Schauen wir einfach mal weiter. Wir haben ja 8 Punkte und ich möchte gerne alle 8 mit euch durchmachen. Sicherheit. Was ist das Gegenstück zum Thema Sicherheit? Angst, okay. Ich hatte Sicherheit ein Stückchen anders vielleicht noch definiert. Ich sage es nochmal. Sicherheit, Liebe erkennt die Ängste und Grenzen des Nächsten an, schafft einen Schutzraum, in dem er sich entfalten und heil werden kann. Nimm mal das als Definition. Angst, nicht, hä? Einengung, ja, gut, also Einengung. Ich weiß nicht, ob ihr den Punkt erfasst habt. Sicherheit meint, ich kann im Gottesdienst aufstehen und ich kann jede Sünde bekennen, die mir gerade in der letzten Woche passiert ist, egal wie dreckig und widerlich sie ist. Und ich habe keine Angst, dass irgendjemand sich das Maul darüber zerreißt. Ich habe keine Angst, deswegen hast du Angst formuliert, nicht wahr? Okay, jetzt verstehe ich. Also. Ich schreibe mal Angst hin, ich kann ja meinen Punkt auch noch bringen. Was war deine?
Einengung.
Einengung, gut. Ich hatte für mich hingeschrieben Rücksichtslosigkeit. Wie nehme ich Gemeinde wahr? Ist Gemeinde der Ort, wo ich aufgefangen werde, oder ist Gemeinde der Ort, wo ich mich anpassen muss, wo ich ein bestimmtes Verhalten vorspielen muss, damit ich nicht komisch angeschaut werde. Was ist Gemeinde? Und jetzt wieder die gleiche Frage.
Wie würde sich das im Detail ausdrücken? Okay, das wäre auf alle Fälle hier drüben, ja? Es ist ein Vertrauen da. Darf ich hinschreiben Vertrauensvorschuss? Weil das Problem bei Vertrauen ist ja immer, dass wir grundsätzlich einander vertrauen, es sei denn, es kommt auf die Situation an, wo wir einander vertrauen müssen und einen Vorschuss geben müssen. Jemand sagt dem, ich höre, dass jemand anders über mich etwas Böses gesagt hat. Was tue ich? Soll ich ehrlich sagen, ich glaube es erstmal nicht. Warum? Weil ich gebe dir einen Vertrauensvorschuss. Das glaube ich einfach nicht, da hat sich jemand verhört. Die Alternative wäre, ich glaube das sehr wohl, weil ich sowieso denke, dass du immer nur Schlechtes über mich sagst. Und ich kläre das dann auch gar nicht. Ich kann zu dir hingehen und sagen, du, ich habe das gehört, das stimmt doch nicht, oder? Oder ich kann dich anrufen und kann sagen, stimmt das, dass du das schon wieder über mich gesagt hast? Das sind zwei ganz Grund, also deswegen Vertrauensvorschuss. Weiter. Wodurch bringen wir eine Atmosphäre der Sicherheit in der Gemeinde, wo ich mit meinen Fehlern auch aufgefangen werde? Ermutigung, okay. Transparenz, ich mag das Wort. Transparenz heißt, dass die Älteren vor den Jüngeren zugeben, dass sie nicht perfekt sind. Stell dir mal vor, wir würden ehrlich zugeben, wie es um unser Leben steht mit Gott. Oh nein, wir haben natürlich nie Probleme, keine Frage. Ja? Wer hat schon Probleme mit Gott? Ich habe manchmal Probleme mit Gott. Ich habe manchmal Probleme mit Gott zu leben. Ich habe manchmal Probleme mit meiner Frau. Ich habe in meiner Kindererziehung nicht alles hingekriegt. Es gibt Wochen, da ist mein Gebetsleben eher auf 3- als auf 1+. Es gibt sogar ganze Themen, die werden in Gemeinden ausgeblendet, damit man sich nicht selber eingestehen muss, dass man eigentlich kollektiv Buße tun müsste. Dieser Umgang mit jüngeren Geschwistern müsste eigentlich biblisch sofort zu einer Aufgabe des Brotbrechens führen. Das ist euch hoffentlich klar, oder? Das Zeichen, wir sind ein Leib, ist eine Lüge, wenn ich die Jungen nicht liebe. Und zwar praktisch, ich bin das, was ich lebe, nicht das, was ich sage. Eigentlich müsste man an der Stelle sofort sagen, stopp! Es passiert nur nicht. Warum? Weil oft genug in Gemeinden so ein Nimbus der Heiligkeit läuft. Oh, wir sind ja alle so heilig. Und alle Gebete klingen danach, als hätte nie jemand ein Problem. Das vorhin gesagt, ich habe mich mal sehr gefreut über einen Ältesten, der gebetet hat, dass die letzte Woche mit Gott überhaupt nicht lief und dass er Gott gerade gar nicht versteht. Ich habe ein herzliches Amen dazu gesagt. Und ich habe mich gefreut, weil das Leuten Mut macht. Wie war das? Wenn du keine Probleme mehr mit Leidenschaft hast, dann ist die letzte Blüte abgefallen von deinem blühenden Weinstock. Wenn du in der Leidenschaft mit Gott, wenn dein Leben immer super läuft, dann würde ich gerne mal eine Woche mit dir leben. Weil ich ahne, dass du überhaupt keine leidenschaftliche Beziehung mit Gott hast. Ich ahne, dass dein Christsein eine Form von Ritual geworden ist. Und man kann ein ritualisiertes Christsein führen, wo man morgens aufsteht, seine Bibel liest, Haken Bibellese. Eine Viertelstunde betet, Hakengebet. Und dann in den Tag hinein startet, vorm Essen, Haken, beten vorm Essen. Und dann, man macht die Haken durch. Nur das ist nicht Bibel. Das ist nicht Frömmigkeit. Das ist Ritual. Das muss uns einfach klar sein. Gott will Beziehung. Und von daher, ich finde Transparenz fantastisch. Deswegen erschreckt nicht, wenn ihr Predigten von mir hört und ich manchmal Dinge aus meinem Leben sage, wo ihr sagt, das darf der ja gar nicht sagen. Doch, das darf ich sagen. So, was ist das Gegenstück hier drüben? Wie fühlt sich das an in einer Gemeinde, wenn das nicht klappt? Eingeengt, ja, das ist ein schöner Begriff. Gesetzlichkeit mag ich nicht als Begriff, weil keiner, der ihn bringt, ich kenne dich jetzt nicht, aber die meisten, die ihn bringen, bringen ihn völlig, völlig abgedroschen. Was meinst du? Versuch's nochmal mit anderen Worten. Der Begriff ist, weißt du, der Begriff ist zu heikel. Besser.
Ja, wie du schon sagst, dass ihn halt auf größere Form mehr gegeben wird.
Ich schreibe mal, Rituale sind zu wichtig. Das ist jetzt das Wort, was ich... Ein Ablauf ist einfach super wichtig. Und ob der Ablauf richtig eingehalten wird, ist super wichtig. Ich habe ja so geschmunzelt, als ich gestern hier saß. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich habe euch verglichen mit unserem Gottesdienst. Und ich dachte mir, oh, ist das hier eine heilige Stimmung. Ich habe mich auch nur getraut, mit meiner Frau zu flüstern. Und dann dachte ich an Spandau. Spandau fängt grundsätzlich 3:10 an, obwohl wir eigentlich 3 Gottesdienst starten. Vorher quatscht alles durch die Gegend, die ersten Leute trinken schon Kaffee, wir haben auch Kaffee und Kuchen vorne hingestellt schon. Es ist einfach wirr. Und der Punkt ist einfach der, dass ich mir sage, wow, ja, da muss wirklich von vorne mit Mikro jemand sagen, jetzt setzen wir uns aber mal alle hin. Und man kann darüber denken, was man mag. Und vielleicht sagt ihr, oh, das ist ja gar nicht heilig. Kann sein. Aber es ist eine Gruppe von Leuten, die ein ehrliches Interesse aneinander hat. Die wissen will, wie es dem anderen geht. Die sofort, wenn sie beieinander sind, auf den anderen zustimmen und sagen, wie geht's dir an der und der Stelle? Es ist Anteilnahme da. Und das bringt sich einfach dadurch zum Ausdruck. Es ist auch ein bisschen Disziplinlosigkeit, das will ich auch sagen. Ja, das muss man fairerweise auch sagen. Was noch? Was kommt noch dazu? Wie kann man Liebe leben? Unordnung, das verstehe ich jetzt nicht. Also noch mal erklären. Also Unordnung im Sinne von?
Ja, du hast bei Ritualen zu wichtig, dass ich dich bitte, das zu unterstreichen. Rituale sind nicht nur vom Prinzip her schlecht, das könnte es jetzt falsch gelesen
sein. Ja, richtig, wir haben bestimmte, klar, ja, genau.
Und das sollte eigentlich die Unordnung sein.
Ah, okay, gut. Also ja, ich unterstreiche gerne das zu. Damit jedem klar ist, ich will eine Ordnung. Wobei ich auch immer hören möchte, wenn das an der Stelle wo steht, dass Gott kein Gott der Unordnung ist, sondern des Friedens. Also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Ja, weil man schnell auf der anderen Seite wieder runterfällt. Ja, das ist wieder diese Gewichtung. Ich habe eine Gemeindespaltung erlebt, wo um der Wahrheit willen, also zumindest hat man das gesagt, man die gesamte Gemeinde gespalten hat. Wo ich mir dachte, im Endeffekt war das bisschen Wahrheit, um was es ging, eigentlich keine Spaltung wert. Ja, da muss man immer vorsichtig sein. Aber ich unterstreiche gern zu auch zweimal, damit uns klar ist, wir brauchen eine Ordnung. Und zwar brauchen wir eine Ordnung, mit der wir alle leben können. Alt und jung. Ich möchte auch mal eine Lanze für die Älteren brechen. Man kann nicht sagen, wir machen alles immer so nach dem allerneuesten Trend. Das wäre wahrscheinlich auch falsch, aber da kommen wir noch hin. Zack, jetzt brauche ich mal... Schatz, kommst du mal gerade? So. Einfach das erste abnehmen und das zweite festhalten. Zack. Und das Blatt hätte ich gerne da vorne am Ausgang festgeklebt. Weil ihr solltet... sofort reicht. Also ich habe mir gedacht, dass wir es vielleicht hier hinkleben. Schaut mal, wenn man das hier hinklebt, und zwar hier und hier und hier und vielleicht hier, das muss man mal sehen, vielleicht habt ihr aber auch noch einen besseren Ort, dann muss nämlich jeder, wenn er rausgeht, dran vorbei. Und ich weiß ja, dass ihr alle nicht kleben wollt, ich kenne euch ja. Niemand will kleben und sich outen. Aber ich will, dass ihr klebt. Okay, weil wenn ihr nicht klebt, habt ihr nichts davon. Wenn ihr rausgeht und sagt, so, jetzt wissen wir, dass Liebe wichtig ist und wir haben bestimmte Aspekte der Liebe und jeder kann mal herzhaft nicken, ja, so hätte ich das auch gerne, und ihr macht nichts, dann gebt euer Geld in die Mission, aber nicht zu mir. Steht, ihr müsst schon was draus machen. Jetzt spielen wir weiter. Fürsorge. Was ist das Gegenstück zu Fürsorge? Fürsorge. Es geht um Umgang. Es geht um Hilfe im Umgang mit meinen Problemen. Liebe trägt und erträgt. Was ist das Gegenstück zur Fürsorge? Gleichgültigkeit. Desinteresse, ja? Ist mir doch egal, was du für ein Problem hast, ja? Tut mir auch irgendwie leid, wenn du nicht weißt, wie du zur Gemeinde kommen kannst, weil du gerade nicht mehr richtig laufen kannst. Ja, so ist das Leben. Ab einem bestimmten Alter funktioniert es halt nicht mehr. Okay, das wäre Desinteresse. Gleichgültigkeit.
Wieder ganz einfach. Wie lebt sich das? Wie lebt sich Fürsorge? Wie lebt sich Desinteresse? Wie muss das, wie macht man das? Es ist zu simpel, die Frage. Ja, nachfragen. Nachfragen, nachfragen. Was noch? Anteil nehmen. Hilfsbereitschaft. Dranbleiben. Wird teuer, der Punkt, sage ich euch. Richtig teuer. Zeit.
Stimmt.
Zuhören. Ja, wir haben doch noch keine Zeit mehr. Ja, jetzt komm, sag mir, was Sache ist. Ich weiß noch, wo ich festgestellt habe, dass Frauen keine Problemlösungen wollen, sondern einfach nur einen Ort, wo sie sich mal reden können. Ja, das war für mich so eine der Aha-Erlebnisse im Umgang mit Frauen. Ich dachte immer, ein guter Seelsorger hört sich das Problem an und gibt die Antwort. Nee, Frauen wollen reden. Ihr glaubt das gar nicht. Sie wollen einfach reden. Und sie wollen auch nicht immer, dass du ihnen nach dem zweiten Satz sagst, hab verstanden, was du willst, hier ist die Lösung. Sie wollen reden. Das ist schlimm, oder? Also für Männer. Ich habe doch keine Zeit, mir sämtliche Probleme anzuhören. Es geht doch nur um die Antwort. Nee. Es geht um Fürsorge, es geht um Liebe. Und Liebe hört tatsächlich zu. Haben wir das schon? Zuhören. Und wenn ich keine Zeit zum Zuhören habe, habe ich vielleicht keine Zeit zum Lieben. Gilt übrigens auch bei Kindern. Was ist das Gegenstück? Wir können das einfach, ja, was ist Desinteresse? Das wissen wir ja schon fast, ne? Gleichgültigkeit. Wie äußert sich Desinteresse und Gleichgültigkeit in einer Gemeinde? Nehmen wir an. Oberflächlichkeit. Genau. Wie geht's dir? Gut, danke, tschüss. Ungeduld. Oberflächlichkeit. Jetzt wird einer sagen, aber ich kann doch nicht mit allen Leuten so richtig tief. Das geht doch gar nicht. Das stimmt. Ja, das ist einfach richtig. Du hast irgendwo eine obere Kapazitätsgrenze. Aber bist du sicher, dass du die ausgeschöpft hast? Und bist du sicher, dass du überhaupt lieben willst? Dass du wirklich ein Interesse daran hast? Bist du da sicher? Bist du sicher, dass du vor allem die liebst und dich um die kümmerst, wo du den Eindruck hast, die brauchen es am meisten? Ist ja schön, wenn alle Teenies und alle Twents sich umeinander kümmern. Das Problem ist, die brauchen das vielleicht gar nicht. Sind wir sicher, dass wir in der Gemeinde ein System haben, dass keiner durch die Maschen fällt, dass nicht irgendeiner zu Hause hängt, alleine, Hilfe bräuchte und blöderweise hat es keiner mitgekriegt? Was gehört noch zur Gleichgültigkeit? Oder was gehört zur Fürsorge? Wie lebt sich das? Abgegrenztheit. Das hatten wir vorhin schon ein bisschen. Ich könnte es hier nochmal hinschreiben. Abgrenzung. Was geht mich das Problem vom anderen an? Ja, ich habe genug eigene Probleme. Ich kann doch jetzt nicht auch noch mich um den anderen kümmern.
Vielleicht gehört noch mit dazu, schnelle Lösung, keine Nachhaltigkeit.
Keine Nachhaltigkeit. Das ist so ein bisschen Oberflächlichkeit, hä? Auch so dieses, sowas, ja, zack, schnell, ja, hä? Knochen hin und gut. Ohne durch die schnelle Antwort. Ja, also Oberflächlichkeit, also keine Nachhaltigkeit.
Vielleicht auch Unverständnis, dass das nicht die Mühe macht, den anderen verstehen zu können.
Aha. Ja, ich glaube, dass hier auch ein bisschen so dieser Punkt ist, Der andere lebt anders, als ich es tue, und er kommt in so eine Schublade rein. Und weil er in der Schublade drin ist, habe ich einen Grund dafür, warum ich mich nicht weiter mit ihm beschäftigen muss. Und das kann die Schublade sein, das ist ein ewig Gestriger. Das kann eine Schublade sein, der versteht das eh nie. Es gibt diverse Schubladen, wo wir uns reinstecken können. So, sagst du deinen Punkt nochmal? Ich habe ein Unverständnis. Okay, jetzt muss ich ein bisschen Gas geben, denke ich. Zwei. Oh ja. Ja, ja, das ist schon klar, aber irgendwann schlaft ihr ein, da gibt es dann nichts mehr zu verteidigen. Selbstbeherrschung und Mut. Selbstbeherrschung, dieser Punkt, wenn ich zu forsch bin, ich bin der Risikofaktor, der entweder zu viel will oder ängstlich sich nicht traut, auf die Beziehung einzulassen. Dahinter steht die Idee, dass Beziehung immer oder Liebe immer, weil sie auf Beziehung ausgerichtet ist, ein Miteinander will. Und Miteinander sich nie an einem Ende des Spektrums bewegen kann. Das ist für Gemeinde so eine große Herausforderung, weil wir ja so ein breites Spektrum sind, einfach von jung bis alt. Und gerade die Älteren natürlich irgendwann eine Erfahrung gemacht haben mit Glauben, auch mit der eine Art Glauben zu leben. Jetzt kommen die Jungen dazu. Und irgendwie müssen wir da ein Miteinander finden. Und dieses Miteinander hat es manchmal in sich. Es ist nicht immer einfach, aber es muss trotzdem, wenn es Liebe sein soll, in der Mitte gefunden werden und nicht an einem Rand. Also idealerweise sind Bemühungen der Liebe immer Bemühungen, wo Leute aufeinander zugehen. Für eine Ehe ist das völlig klar. Also wenn du in der Ehe nicht lernst, Kompromisse zu finden, so nach dem Motto, ich will das und ich will das. Ich will 100 Wochen Urlaub und ich gar keinen. Du musst eine Lösung finden. Kannst deine Ehe knicken, wenn das funktioniert einfach nicht. Ich möchte einen Porsche und ich hätte gerne einen Trabi. Ja, da wird es schwierig vielleicht, aber man wird sich in der Mitte treffen müssen. Man wird sich die Frage stellen müssen, was gefällt dir an dem Porsche so gut? Und keine Sorge, kauft keinen Porsche, aber ja, da sagt man, ja, so ein bisschen dieses dynamische Fahren, und was gefällt dir am Trabi? Naja, weißt du, das hat so was Nostalgisches, ja, das ist so gute alte Erfahrung. Ja, und da muss man sehen, findet man irgendwas, was fährt und alt ist. Ja. Ich hätte da so einen Ford Mustang vielleicht, 69er Baujahr. Irgendwie was Nettes einfach, wo man sagt, so, das war jetzt ein bisschen Spaß. Aber wenn ihr das in der Gemeinde nicht lernt, dann wird es wird immer einen Zustand geben, der eigentlich keine Liebe ist. Und ich weiß, es ist sowohl für die Jungen manchmal schwer, sich auf die Alten zuzubewegen, wie es für die Älteren schwierig ist, sich auf die Jüngeren zuzubewegen. So, jetzt zurück. Was ist das Gegenstück zu Selbstbeherrschung und Mut? Was wäre das Gegenstück zu selbstbeherrscht, wo ich mit meiner Art den anderen niederwalze? Rücksichtslos, ja. Das wäre Rücksichtslosigkeit, Härte. Wenn du nicht tust, wie ich dir sage, dann ist Schluss. Das ist keine Liebe. Ja? So, die andere Seite, das Gegenstück zu Mut? Ja, Feigheit ist so, ja, Feigheit hat was, wäre das so das Gegenstück zur Tapferkeit vielleicht, ja. Überängstlichkeit, so dieses, wie bitte? Ja, also ich bleibe mal bei Überängstlichkeit, ich finde das schon ganz schön, weil eine gewisse Menge an Angst ist ja durchaus okay. So, wie zeigt sich sowas in Gemeinde? Kompromissbereitschaft, das ist definitiv hier drüben. Und wir reden nicht über Sünde an der Stelle, okay? Das setzt tatsächlich voraus ein sehr gutes Bibelwissen. Das ist das Problem. Wenn wir Minze, Raute und Kraut verzehnten, haben wir ein Problem an der Stelle. Wir müssen wissen, was wichtig ist und unverhandelbar. Also wenn jetzt jemand sagt, wir
glauben nicht mehr daran, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Wollen wir das nicht, weil das gerade im Zeitgeist nicht so passt, wollen wir das nicht mal zur Disposition stellen? Dann müsst ihr aufspringen und sagen, sorry, da geht gar nichts. Aber wenn jemand die Frage stellt, muss es ein blauer Teppich sein? Könnte es nicht auch ein grüner sein? Dann dürft ihr sagen, super, davon steht nichts in der Bibel. Man muss seine Bibel gut kennen an der Stelle. Und man muss sich, wenn man Schwierigkeiten hier hat, auch die Frage stellen, woher die kommen. Was ist Tradition, was ist Bibel? Muss man sich ein bisschen reinarbeiten. Dürfte aber nicht so kompliziert sein, weil das ist unsere Chance als Brüdergemeinden. Es ist vielleicht manchmal unser Fluch, aber es ist auch unsere Chance. Wir lieben das Wort Gottes. Und das ist das Letzte, also das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Weiter. Was gehört noch dazu? Wie fühlt sich das an?
Offenheit.
Okay. Entsprechend wäre hier eine gewisse Verschlossenheit. Zu sagen, ja, so eine Übervorsicht. Ich merke das manchmal in Gemeinden, diese Angst, mal einen Fehler zu machen. Und ich mir denke, mach ihn doch lieber mal und schau mal, wie er sich anfühlt. Und wenn es wirklich ein Fehler ist, dann lacht gemeinsam drüber. So funktioniert doch Ehe, oder? Man probiert mal was aus. Man sagt sich, komm, wir gehen mal zu dem Italiener. Ja? Der hat die Pizza für 2,99, wir probieren die einfach mal. Dann geht man da hin und stellt fest, das ist eigentlich ein trockenes, super fettiges Stück, ja, Pizza. Und danach gehst du mit leichten Bauchschmerzen wieder raus und denkst dir, okay, gehen wir nicht mehr hin. War ein Fehler. Wenn du das nicht nie traust, wird nichts passieren. So, was hatten wir jetzt gesagt? Habe ich den Punkt vergessen? Verschlossen. Wie fühlt sich das an, wenn eine Gemeinde mutig ist? Offenheit. Ich schreibe mal, was ich vorhin sagte. Es gibt die Erlaubnis, Fehler zu machen. Fehler sind gut. Wenn man daraus lernt.
Bei diesem Punkt müsste ich nur noch zuschreiben.
Mache ich.
Gesagt, es darf aber nicht im Widerspruch zur Lehre der Bibel stehen.
Genau. Wir reden nicht über Sünde dabei. Es geht nicht um Sünde. Ich schreibe es hier oben hin, ja? Nicht Sünde. Wir müssen aber auch aufpassen, ja, dass wir nicht Dinge wie dieses Verzehnten der Minze, ja, dass wir nicht Dinge zur Sünde erheben, was keine ist. Das ist die Aufgabe der Älteren und Reiferen, die nicht immer ein glückliches Händchen dabei haben. Die manchmal Dinge zur Norm erheben, wo die Schrift sagt, das sind eigentlich Mitteldinge. Da muss man eine saubere Trennung machen. Wenn man diese saubere Trennung zwischen Mitteldingen und Sünde nicht mehr hinkriegt, dann ist dieser Punkt der Killer für jede Gemeinde. Weil in dem Moment, wenn ich ein Mittelding zur Sünde mache, ihr wisst, was ein Mittelding ist, oder? Römer 14, die Frage, darf ich Fleisch essen oder muss es immer Gemüse sein? Wird man sagen, naja, wenn du da jetzt ein Problem damit hast, mit dem Fleisch, dann ess doch einfach nur Gemüse. Wie machen wir das aber in der Gemeinde, wenn der eine nur Fleisch isst und der andere nur Gemüse? Da wird es plötzlich spannend. Und da muss eine saubere Lösung gefunden werden. Und die muss sich an Römer 14 orientieren. Und da geht es darum, dass wir einander nicht richten und nicht verurteilen. Einander nicht zum Bösen reizen, aber einander auch nicht die eigene Sicht aufdrängen. Und wir müssen ganz klar an der Stelle aufpassen, wer die Schwachen und wer die Starken sind. Das wird auch manchmal verdreht. Die Leute mit einem zu engen Gewissen sind die Schwachen. Und die mit einem weiten Gewissen sind die Starken. Um nochmal bei den jungen Leuten zu bleiben, die ich vorhin erwähnt habe, in ihrem Fall sind die alten Geschwister die Schwachen. Denn sie haben ein zu enges Gewissen. Sie sagen an bestimmten Stellen, das ist Sünde, wo es gar keine Sünde ist. Das muss einfach nur klar sein hier. Sünde muss Sünde bleiben. Aber Mitteldinge dürfen nicht zur Sünde erhoben werden. Sonst mache ich Gemeinden auf Dauer unlebbar. Ein alter Bruder hat das mal die Diktatur der Schwachen genannt. Und ich darf ihn zitieren, weil er ist schon tot. Insofern ist alles gut.
Das darf nicht passieren. Und gleichzeitig darf eine Gemeinde nicht so sein, dass die Schwachen überhaupt keine Luft mehr zum Atmen haben. Und das ist die Herausforderung. Deswegen meine ich Kompromiss. Deswegen ist es nicht sinnvoll zu sagen, wir verbieten einfach alles und bleiben die nächsten 100 Jahre so, wie wir sind. Und genauso falsch wäre es zu sagen, wir springen auf jeden Zug auf. Jeder Trend, der vorbeikommt, den wollen wir mitnehmen. Es kann beides nicht sein. Wir müssen eine lebbare Mitte finden, wo ich sage, ich liebe dich und wir schaffen ein gemeinsames Leben. Ich mag Rockmusik und meine Frau mag Klassik. Wir treffen uns im Jazz. Okay? Und wenn jemand mal Lust auf Klassik hat, dann kann sie sich immer noch Klassik und ich kann mir immer noch mal Rock und dann ist gut. Aber wir haben eine gemeinsame Basis, auf der wir uns treffen. Was jeder macht, wenn er mal alleine für sich Musik hört, das ist ja seine Sache. Gemeinde ist das, was in der Mitte rauskommt, wenn zwei aufeinander zugehen. Okay, wenn ihr dazu nichts mehr sagen wollt, bräuchte ich meine zwei Helfer wieder, die eben da waren. Jetzt sind schon drei. Zack, 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 zack. Ich halte hier fest, da geht das runter. Kommen wir zu dem Thema Friede. Was ist das Gegenstück zu Friede? Streit. Genauso, ganz einfach, Streit. Ich müsste jetzt wieder hinschreiben, es geht nicht um Sünde und um Irrlehre, sondern es geht um diese Dinge, über die man sich eigentlich nicht streiten soll. Da, wo die Bibel sagt, dass nur der dumme Mann Streit beginnt. Schön, ne? Das war einer der Verse, der hat mich am meisten in meiner Ehe geärgert. Ja? Der dumme Mann fängt Streit an. Gut, ich habe es nach 15 Jahren auch kapiert, aber es hat 15 Jahre gedauert. Wie fühlt sich eine Gemeinde an, in der Friede herrscht? Wie lebt man Friede? Was gehört dazu? Und wie fühlt sich eine an, wo Streit ist? Einigkeit. Bei Friede. Geborgenheit. Einigkeit. Geborgenheit.
Vergebung.
Ja, das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Vergebung. Was denn noch? Gibt denn noch ein bisschen mehr als Vergebung? In diese Richtung mal weitergedacht. Was sind denn so die unterschiedlichen Umgangsweisen mit Sünde? Vergebung ist eine. Die andere lautet? Versöhnung ist nur die Steigerung der Vergebung. Also Vergebung ist eigentlich ist Versöhnung der Überbegriff. Einverstanden? Ja, ich schreibe ihn mal hin. Versöhnung ist Wiederherstellung der Beziehung. Aber es gibt davor noch eine Stufe.
Annahme
ist sehr allgemein. Ich schreibe es gern mal hin. Aber es ist nicht das, was ich meine. Ich meine einen biblischen Begriff im Umgang mit Sünde. Warte mal, das ist einfach zu schnell. Also Demut gehört definitiv hier mit rein, weil die Hochmütigen werden niemals vergeben. Das andere war Bekenntnis. Ja, das schreibe ich mal hier oben hin. Aber es gibt ein biblisches Konzept für den Umgang mit Sünde. Das allereinfachste Konzept. Ja, das wäre unter Demut drin. Was ich meine ist ertragen. Ertragen. Ich muss nicht bei jeder Sünde hingehen. Muss ich einfach nicht. Ich kann einfach ertragen. Ich kann einfach sagen, ey, der hat einen schlechten Tag. Also bei Sünde gibt es Ertragen. Wenn ich es nicht ertragen kann oder wenn es nicht gut ist, es zu ertragen, nämlich immer dann, wenn es mir zu viel Probleme macht oder für den anderen schädlich wäre, gehe ich hin und spreche es an. Und dann kommt Vergebung und dann kommt Versöhnung. Also ertragen wäre, wenn ich Friede will, muss ich ertragen.
Also das verstehe ich nicht. Das heißt, das bezieht sich auf die Gemeinde. Das heißt, Sünde ist in der Gemeinde bekannt und die soll man ertragen.
Ja, logisch.
Nee, das kann nicht sein.
Okay, wie ist Kolosser 3, Vers 12 dann zu verstehen? Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Ist Ertragen an der Stelle immer mit Vergebung zusammen?
Ja, aber
grundsätzlich.
Ertragen könnte man ja verstehen, die Sünde bleibt bestehen und um der Harmonie wegen ertrage ich sie.
Und das wirst du tun, an ganz vielen Stellen. Und zwar schon deshalb, weil es viel Verhalten gibt, was so, jetzt nenne ich es mal vorsichtig, eine halbe Sünde ist. Es ist so ein bisschen Lieblosigkeit. Wo ich sage, die Liebe, die ich zu dir habe, bedeckt tatsächlich eine Menge von Sünden. 1. Petrus 4, Vers 8. Und das geht noch weiter. Schlagen wir mal, oder ich will jetzt nicht, ist keine Bibelstunde dazu machen, aber Prediger 7 zum Beispiel, 20 bis 22 in dem Dreh. Da sagt der Prediger, wenn du hörst, dass ein anderer schlecht über dich redet, und was ist der Ratschlag? Der Ratschlag lautet, hör weg, lass gut sein. Warum? Du weißt, du hast im Rücken von anderen auch schon oft genug schlecht geredet. Wir können uns ein Leben dadurch vergällen, dass wir auf jeden Punkt aufspringen, wo einer unserer Meinung nach einen Fehler macht. Nur das wird nicht funktionieren. Da machen wir uns das Leben kaputt. Wir werden in der Gemeinde manches einfach ertragen. Da geht einer stoffelig am Sonntag an mir vorbei und begrüßt mich nicht. Ist das höflich? Nee. Ist das lieb? Nee. Doch. Biblisch gesehen ist die Liebe taktvoll. 1. Korinther 13, Vers 5 oder 6 da unten. Eigentlich müsste man sagen, das ist falsch. Und es ist falsch, weil es ist lieblos. Aber es ist nicht Sünde in der Dimension, wo man irgendwas ansprechen muss. Und das liegt daran, dass wir einfach Sünder sind. Jetzt kann ich sagen, ich mache zwei Definitionen. Ich sage, hier ist Sünde und hier ist falsch. Falsch und Sünde, und ich trenne das voneinander. Und Sünde muss vergeben und Falschheit ertragen werden. Einverstanden? Gehe ich mit. Ja, wunderbar. Ja, aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass diese Definition unbiblisch ist. Darüber müssen wir uns nur im Klaren sein, weil die Bibel spricht anders. Die Bibel trennt nicht zwischen Falschheit und Sünde. Ich meine, wir können es spielen, aber es ist nicht mehr Bibel. Weil die Bibel sagt, in dem Moment, wo ich an dem Maßstab Gottes vorbeigehe, Römer 3, wo ich die Herrlichkeit Gottes nicht mehr lebe, die er in mich hineingelegt hat, in dem Moment sündige ich. In dem Moment bin ich verloren. Also man kann das machen, aber bitte schön vorsichtig und immer wissen, es ist nicht biblisch.
Ja, vielleicht ist auch noch gefährlich, wenn jemand Gutes tut, zu weisen, tut es nicht, ist Sünde.
Ja, wir können Sünde noch, etwas nicht zu tun, Unterlassungssünde kommt auch noch rein. Mir wäre einfach nur wichtig, die Bibel kennt ein Ertragen, sie kennt ein Dinge nicht auf die Goldwaage legen, einfach mal entspannt damit umgehen, dass der andere mir eine E-Mail schreibt, wo er mich anblafft. Hey, take it easy, habe ich auch schon gemacht. Das ist biblisch.
Das kann man alles verstehen, aber es ist ein wichtiger Punkt, deswegen entschuldige, dass ich...
Nee, hau rein, ja.
Aber dann müsstest du auch dazu sagen, wann die Gemeinde bei Sünde reagieren muss. Denn so sieht das ja aus, als könnte Sünde bestehen. Sünde könnte auch Ehebruch sein innerhalb der Gemeinde. Wir wissen das und es wird ertragen.
Nein, das darf nicht sein. Ja, okay, einverstanden.
Die Gefahr sah ich, deswegen...
Gut, danke schön. Also, erste Stufe ertragen. Ertragen wird Sünde nur, wenn sie erstens für mich kein Problem darstellt und zweitens für den anderen, der sie tut, kein Problem darstellt. So, jetzt stellt Sünde für mich ein Problem dar. Was weiß ich, der geht jeden Sonntag an mir vorbei und grüßt mich nicht. Und ich find's langsam blöd. Dann spreche ich es an. Deswegen das nächste lautet ansprechen. Wir reden an der Stelle noch nicht über Sünde in einem Sinne, dass man es klar mit einem Begriff schon sauber bezeichnen könnte. Und dann gibt es drunter nochmal, und für mich ist das spätestens bei den 1. Korinther 5 Sünden so, einen Bereich, wo du sagen musst, hier muss reagiert werden. Und jetzt kann man von mir aus hier sich so einen Mittelbereich, ja, irgendwo gibt es hier so einen Übergang. Wenn jemand ein Lästerer ist, ein Ehebrecher, ein Räuber, all diese Sachen, 1. Korinther 5, da musst du sehr deutlich reagieren, da hast du keine Wahl. Wenn ich es nicht mehr ertrage oder den Eindruck habe, dem anderen tut das nicht gut, was er lebt, muss ich es ansprechen, um meiner und oder seiner Willen. Muss darauf drängen, wenn die Beziehung zerstört wird, deswegen ist Versöhnung ein schöner Punkt, dass die Beziehung wiederhergestellt wird. Und trotzdem glaube ich, dass es hier oben einen Punkt des Ertragens gibt, wo weder Ansprechen nötig ist, noch es in die Gemeinde reintragen. Das hier wäre ja schon, also das hier ist dann 1. Korinther, ach Quatsch, die Matthäus 18 Stelle, ja. Wenn dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein.
Das ist der Punkt. Wo ich den Eindruck habe, jetzt muss ich mit ihm reden. Und das werde ich nicht tun, nur weil jemand mir gestern nicht die Hand gegeben hat. Das werde ich einfach nicht tun. Das ist Quatsch. Das muss Quatsch bleiben. Und trotzdem, weil wir gefallene Schöpfung sind, fängt an der Stelle Sünde an. Und wir können die Sünde von mir aus Falschheit nennen. Ändert nichts dran, dass es Sünde ist. Ethisch, vor Gott. Gott wird nicht sagen, deine Falschheit ist plötzlich Gutheit. Wie fühlt sich Streit an? Was passiert da hinten? Wenn eine Gemeinde Streit lebt, was passiert da? Kälte. Das ist jetzt, ja, einverstanden, Kälte. Rechthaberei, das ist ein schöner Begriff. Unversöhnlichkeit. Parteiungen, richtig. Gerüchte, ja, sehr schön. Gerüchte sind immer blöd. Ja. Dratsch und Klatsch kommt immer mit dazu, ja. Lass ich einfach mal, hatten wir schon, ja, gehört. Aber mit Sicherheit immer mit dazu, ja. Weil ich kann mich ja gar nicht streiten, ohne immer wieder bestätigen zu müssen, dass der andere Unrecht hat und ich Recht. Stellt euch eine Gemeinde völlig ohne Streit vor. Sturheit, finde ich, das ist ein toller Wort. Sturheit ist toll. Ja, also manchmal stellt man sich ja die Frage, wie kann das sein? Und ich kann jetzt, ich habe mich viel mit meiner Frau gestritten, das ist blöd, die ersten Jahre unserer Ehe waren nicht so ganz der Hit, wir mussten da erst ein bisschen was lernen. Und wenn ich mir überlege, wie verbohrt man manchmal in Situationen sein kann, ja, wie man manchmal so felsenfest davon überzeugt ist, Recht zu haben. Und wie oft, also in meinem Fall, ja, meine Frau ist mir dann argumentativ einfach unterlegen. Ich kann die an die Wand quatschen, wenn ich will. Und wie sie dann quasi formal verliert und dann gehe ich raus und dann klopft so hinten der Heilige Geist an. So, hallo Jürgen, wir haben da noch was zu besprechen. Das geht nicht. Ja, du kannst jetzt hier, das stimmt einfach nicht, was du behauptest. Und dieser Punkt, wieder reinzugehen und zu sagen, bitte vergib mir, Schatz. Und nicht stur zu sein. Zu sagen, irgendwann muss mal Schluss sein mit irgendwas. Man kann nicht ewig etwas hinterher. Und dann, so als letztlich ja noch junger Bruder zu hören, dass es tatsächlich in manchen Gemeinden Streit über Jahrzehnte gibt. Oh, denke ich mir, wie schaffen die das? Ja? Wie soll das gehen? Und ich glaube, wir müssen einfach aufpassen, dass es nicht passiert. Es ist keine Liebe. So, wir haben noch 3 Punkte. Dann habt ihr es geschafft, dann seid ihr mich los. Lob und Geschenke. Was ist das Gegenstück dazu? Tadel. Ja, bringen wir es einfach auf den Punkt. Ja, völlig richtig. Gleichgültigkeit spielt hier auch, denke ich, mit rein. Wir hatten es oben schon, deswegen lasse ich es hier mal weg. Bring es bei den praktischen Auswirkungen noch. Kritik, ja, Tadel, Kritik. Ich habe manchmal den Eindruck gehabt, früher, dass Kritik in bestimmten gemeindlichen Zusammenhängen als die höchste Form der Liebe angesehen wird. Also das Beste, was ich einem anderen tun kann, ist, ich kritisiere ihn. Also wenn ich auf einen Prediger, der sich gerade eine Dreiviertelstunde abgemüht hat, zugehe, dann tue ich das eigentlich nur, wenn ich ihm sagen will, dass ich einen Punkt anders sehe. Oder vergleichbare Beispiele. Kritik als höchste Form der Liebe ist eine Lüge. Das müsst ihr euch merken. Kritik ist in der Bibel, könnt ihr wirklich suchen. Ihr könnt suchen, wann Jesus kritisiert. Und er wird es an Stellen tun, wo du nicht stehen möchtest. Das sind nämlich Pharisäer und Schriftgelehrte. Da langt er richtig zu. Und dann gibt es noch 2, 3 andere Stellen, wo er mal ein bisschen was sagt. Und das war's dann auch. Kritik ist in der Bibel eher Mangelware. Aber oft in unserem Selbstverständnis das Beste, was wir einem tun können. Und das ist eine Lüge. Man spricht davon, dass wenn du das Verhältnis Lob zu Kritik
emotional mal gegenüberstellst, dass man jemanden 9 bis 17 Mal mehr loben muss als kritisieren, damit er es in gleicher Weise wahrnimmt. Also ich lobe dich 9 Mal und dann sage ich dir eine Sache, die mir an dir nicht gefällt. Und du hast so vom Inneren her, vom Eindruck her, denkst du, ausgewogen. Passt bitte an der Stelle auf. Ich kann euch nur dringend warnen. Wenn ihr schon meint, kritisieren zu müssen, und manchmal ist es vielleicht wirklich nötig, seid sicher, dass ihr das gut vorbereitet habt. Menschen sind Menschen. Und wenn ihr euch Salomo und Sulamit anschaut, wie die einander immer wieder ihre Begeisterung zum Ausdruck bringen, dann habe ich persönlich den Eindruck, dass es uns, wenn überhaupt, gut tut, auf dieser Seite vom Pferd zu fallen. Und zu sagen, ich überschütte dich mit Lob. Und das ist biblisch übrigens, Philipper 4, Vers 8. Worüber sollen wir nachdenken? Alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend. Wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt, das ist unsere Aufgabe. Und ich weiß nicht, ob uns das immer klar ist. Ich habe Sorge, dass wir uns darin gefallen, zu kritisieren. Dass wir nur dann meinen, etwas Wertvolles zu sagen, wenn wir kritisieren. Und das stimmt einfach nicht. Wollt ihr schon mal verteilen? Ich gebe euch die Zettel. Wollt ihr mal gerade vorkommen? Ich brauche Hilfe jetzt von den Kindern. Ihr könnt schon mal verteilen. Wir brauchen nämlich nicht mehr so lange. Schaut mal, hier sind die Zettel. Ja? Schnappt ihr euch und jeder kriegt was. Jeder kriegt genau einen. Okay, jeder, der da sitzt und sagen wir mal über 15 ist, kriegt einen. Verstanden, was ich will? Gut. Okay. Habt ihr wunderbar. So, wie würde sich das anfühlen, Lob? Wie funktioniert Lob? Wo fängt das an? Wer braucht wann wie Lob? Richtig, das fängt mit Aufmerksamkeit wieder an. Weiter. Anerkennung. Hoho. Auch so ein biblischer Begriff. Das ist alles biblisch. Also wir könnten jetzt immer anfangen und sagen, wo finden wir etwas über Anerkennung in der Bibel? Gibt es sowas in der Bibel? Ja, und die Bibelkenner würden sagen, na klar, das findet sich in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 12 oder so. Also das ist alles biblisch. Was noch? Unscheinbare Dienste, 1. Korinther 12. Das, was man nicht so sieht, soll sogar mehr Ehre bekommen. Das wäre eigentlich biblisch. Kam mein Bruder zu mir und sagt, war nicht Teil der Gemeinde, wurde auch nie Teil der Gemeinde, ich habe die Gabe der Kritik. Habe ich gesagt, davon habe ich schon genug. Verwenden ihn halt negativ.
Wir sind ja aufgefordert, dass 2 oder 3 reden und die anderen urteilen. Das ist doch nicht unbedingt was Negatives gemeint.
Also ich finde es ja fantastisch, zum Thema Prophetie in einer Brüdergemeinde befragt zu werden. Also das will ich ganz ehrlich sagen, ja. Ich würde an der Stelle das Urteilen, und zwar zusammen mit dem, was dann auch 1. Thessalonicher 5 steht, Weissagung verachtet nicht, prüft aber alles. Ich würde sagen, dass das ein Lehraustausch über die Inhalte darstellt. Also, dass man die Schrift nimmt und sagt, ist das, was du hier sagst, überhaupt denkbar? Das war für die Korinther ein Tick schwieriger, weil sie weniger hatten. Da mussten Leute zurückgreifen auf das, was sie noch von Paulus her wussten, denke ich. Für uns ist das einfacher. In dem Moment, wo jemand etwas sagt, ich könnte mir das sehr gut, weil ich persönlich glaube, dass eine gute Predigt immer auch ein prophetisches Element hat. Nämlich ein Wort Gottes, praktisch in die Situation der Gemeinde hineinsprechen. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass man bei einer Predigt danach auch darüber sich austauscht. Ist das, was du jetzt hier siehst, ist das wirklich biblisch? wäre für mich wichtig, zum Beispiel, dass ein Prediger, der Unsinn erzählt, nicht davon kommt. Ohne, dass man ihn runtermacht. Klar, richtig. Genau. Nö, auf alle Fälle. Also ich bin für das kritische Lehrgespräch in der Gemeinde. Ich glaube, dass Raum sein muss, um auszutauschen, zu diskutieren, sich aneinander zu reiben. Das will ich hier gar nicht drin haben. Auch das muss in einer Weise geschehen, dass der andere nicht sein Gesicht verliert. Also ich kann zu jemandem hingehen oder ich kann jemanden, jetzt muss ich vorsichtig formulieren, Punkt. Fangen wir nochmal an. Es gibt Korrektur, die muss öffentlich, sofort und hart sein. Paulus weist Petrus vor allen Leuten, Galater, was ist das, 2, oder ist es schon 3? Weiß ich jetzt nicht genau, Galater 2 müsse, weist vor allen zurecht. Warum? Er greift ins Herz des Evangeliums, er macht es richtig falsch. 1. Timotheus 5, weise vor allen zurecht. Ein Ältester, der sündigt und richtig daneben greift, wird vor allen zurechtgewiesen. Zack. Das ist dann auch in dem Sinn eine positive Kritik. Da musst du was sagen, das ist Irrlehre. Wenn er mit dem Ding durchkommt, kann Paulus mit seiner Gemeindegründungsarbeit einfach aufhören. Der macht alles kaputt. Der stellt sich hinter die Irrlehre, der Petrus, ohne das zu wollen. Er hat nur ein bisschen Menschenfurcht, aber er tut es. Da muss direkt zugegriffen werden. Habe ich jemanden, einen jungen Bruder, der das erste Mal predigt und er erzählt von der Kanzel etwas, wo du sagst, fast. Dann gehst du danach nicht auf die Kanzel und sagst, na, das war aber nichts, wie wir alle festgestellt haben. Verstehst du, ja? Also das verlangt dann ein bisschen Fingerspitzengefühl. Obwohl vielleicht auch, weil du weißt, er wird als junger Bruder in der Gemeinde, wenn jeder weiß, seine erste Predigt, er wird nicht gleich an der Stelle die ganze Gemeinde wegreißen vom Glauben. Und da denke ich mir, da müssen wir einfach sehen. Es gibt den Punkt, wo wir zugreifen müssen, wo es um alles geht. Wo es vielleicht darum geht, unseren Kopf zu verlieren dafür. Und es gibt viel öfter den Punkt, wo wir hierüber arbeiten müssen und das ganz, ganz klein fahren. Wo wir einfach überlegen müssen, wie kann ich dem anderen, auch wenn er was falsch gemacht hat, wie kann ich ihm so begegnen, dass er es annehmen kann und Mut hat, weiterzumachen. Es muss aber auch den Punkt geben, das will ich auch sagen, es gibt Brüder, die gehören nicht auf die Kanzel. Da muss man auch eine Lösung finden. Ja, also man muss einfach sagen, das ist eine dieser brüdergemeindlichen Tendenzen, jeder Bruder ein Prediger, auch unbiblisch, das stimmt nicht. Sondern der Anspruch lautet, werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Das ist der Anspruch. Wenn jemand sich mit einer Predigtgabe outet, muss er auf die Kanzel, muss gefördert werden, muss womöglich freigestellt werden nach 1. Timotheus 5. Muss er nicht gleich vollständig sein. Aber es muss auch eine Möglichkeit geben, jemandem zu sagen, du, ich habe den Eindruck, das ist nicht deine Gabe. Ohne, dass man ihn rund macht dafür. Ja, der darf nicht sein Gesicht verlieren und vor allem bloßgestellt werden. Das muss man vorsichtig machen. Kann da auch jetzt hier keine, ja, ich sage, nicht einfach nur eine Pauschallösung anbieten. Aber man muss halt einfach biblisch bleiben. Und das finde ich so schön. Ja, wir wollen doch biblisch sein, oder? Wir wollen doch das nehmen, was in der Bibel steht. Und wenn da drin steht, dass nicht jeder ein Prediger ist, dann dürfen wir auch nicht jeder eben zu einem Prediger machen. Ja, aber wenn wir keinen anderen haben, muss er nicht. Ja, stimmt. Manchmal müssen Leute predigen, wo man sagt, da ist jetzt kein anderer. Aber wisst ihr eigentlich, dass man... Nee, das ist eine andere Geschichte, das machen wir jetzt nicht. Wie fühlt sich Tadel und Kritik an? Eine Gemeinde, wo das vorherrscht. Verletzung. Du wirst merken, wenn du so eine Gemeinde hast, Leute haben Angst. Angst, sich zu outen, Angst, offen zu sein, Angst, Dienste zu übernehmen. Und sie sind oft schon verletzt. Also, Verletzungen sind da. Was noch? Wie fühlt sich das an, wenn man eine Gemeinde hat, wo eigentlich zu viel kritisiert wird und zu wenig gelobt? Macht mutlos, ja, logisch. Also, wir sind doch alle keine Supermänner und Superfrauen, die immer alles hinlegen. Resignation, das ist dann die Folge. Zu Allgemeinplätzen, damit meinst du was? Keiner traut sich mal ein bisschen anzuecken. So, man, Die Art von Gebet, wo du immer Amen zu sagen könntest. Die runde Sprache. Ich versuche dich zu verstehen, ja? Okay. Nennt man das Konformismus? So dieses, man weiß ja, wie man sich zu verhalten hat, damit keiner mal, weil man Angst hat davor, wenn man aus der Reihe tanzt, jemand könnte einen anmeckern. Anpassen, angepasst. Na, ich schreibe mal angepasst hin. So, meine Helfer, ein letztes Mal. Wir nehmen jetzt Fahrt auf, werfen den Turbo rein. Okay. Hammer's. Die letzten beiden Punkte. Vorletzter Punkt. Investment. Liebe heißt, sich zu verschenken. Was ist das Gegenstück dazu? Geiz. Und zwar Geiz im sich verschenken. Wie sieht das praktisch aus? Was ist Geiz im sich verschenken? Wenn ich nicht mich, also wenn ich nicht den ersten Schritt tue, was ist das Gegenstück? Zurückhaltung? Egoismus? Lieblosigkeit? Also, das Gegenstück wäre irgendwie Egoismus. Was war der Punkt? Ich hatte ihn. Zurückhaltung. Ichsucht ist das gleiche jetzt. Ich lasse mal Egoismus, Ichsucht, schreibe jetzt nicht nochmal hin. Zurückhaltung. Was ich meine oder was ich dabei zum Ausdruck bringen wollen würde, wäre dieses: Ich kann immer darauf warten, dass der andere den ersten Schritt tut. Ja, wenn der andere auf mich zukommt, dann mache ich auch was. Wenn der andere sich entschuldigt, entschuldige ich mich auch. Wenn der andere mal was Nettes sagen würde, würde ich auch was Nettes sagen. Ja, es ist, Leute, die verheiratet sind, finden sich jetzt plötzlich alle wieder. Hm? Ja, es gibt so Momente, wo man sagt, ich will jetzt nicht. Ja, nur du sitzt dann da. Ja, wenn meine Frau jetzt nur sagen würde, ja, war vielleicht doch nicht so gut, was ich gemacht habe, dann würde ich mich auch sofort entschuldigen. Aber solange sie nicht so einen ersten kleinen Schritt macht, so ein bisschen zeigt, dass sie auch ein klein bisschen, nein, nee, immer nicht. Ja, das ist, es hat aber halt keine Liebe, weil Liebe ist der Moment, wo ich mich verschenke, wo ich in Vorleistung trete, wo ich aus meinem schönen, ruhigen Komfortbereich einen Schritt rausmache und sage so, ich bin hier, ich möchte lieben. Und du? Und vielleicht scheuert der andere mir eine. Denke ich, danke. Ich bin schon zurück. Und das Problem ist, ich mache das ein paar Mal, und ich erlebe, dass ich vielleicht immer mal wieder eine gewischt kriege und irgendwann sage ich, ich bleibe in meinem Häuschen, ich gehe hier nicht mehr raus. Soll doch der andere mal zeigen, dass er mich lieb hat. Und wenn du davon viele Leute hast in der Gemeinde, die alle darauf warten, dass der andere mal zeigt, dass er sie lieb hat. Ja, wenn der mich zum Geburtstag eingeladen hätte, dann hätte ich ihn auch eingeladen. Aber so, warum sollte ich den einladen? Er hat mich nie eingeladen, bin nicht mehr zu seiner Hochzeit eingeladen. Vor 25 Jahren. Ich warte nicht mehr darauf, dass der andere in Vorleistung tritt. Gut. Ach, ein schöner Punkt, ja? Viele Schultern würden, ich schreibe mal viele Schultern hin. Hast recht? Ja, wenn alle diese Haltung hätten, dann brauchst du kein Begrüßungsteam in der Gemeinde. Oh, wir haben 3 Leute, die am Sonntag immer die Hände schütteln, damit auch jeder mal einen Händeschüttler hat. Ich finde den Ansatz richtig, dass man die Hände geschüttelt kriegt. Aber ich finde den Ansatz gleichzeitig absurd, wenn ich ehrlich bin, für eine Gemeinde, deren Kennzeichen Liebe sein soll. Ich weiß nicht. Das ist für mich. Ich werde mit manchen modernen Konzepten nur sehr zögerlich warm. Ja, ist es nicht absurd? Wir sind eine Gemeinde, deren Kennzeichen Liebe ist. Aber wir kriegen es nicht hin, dass was weiß ich, Gäste begrüßt werden? Komisch. Also, wir hätten mit vielen Themen kein Problem, wenn jeder sagt, ich will. Ja, aber ich habe mit so viel zu tun mit den Kindern und ja, mein Rheuma und keine Ahnung. Ja. Ja, ich weiß, dass es genug Ausreden gibt, aber jetzt stell dir vor, du wärst in einer Gemeinde, du würdest in die Gemeinde gehen mit dem Blick, wie kann ich mich heute verschenken? Nicht mit dem Blick, na mal schauen, was ich heute kriege. Ja, das ist nämlich hier drüben. Statt Investment, für mich sind das die Konsumenten. Ich setze mich rein, ich singe mit. Bei den Jungen ist noch nicht mal klar, ob sie mitsingen bei manchen Liedern, was ich dann auch doof finde. Ich höre mir eine Predigt an, mal schauen, ob er sich gut vorbereitet hat. Ja, wenn nicht, wir hatten den Punkt mit der Kritik. Und ansonsten, was könnte es noch sein? Ach, ich höre mir mal an, was schön gebetet wird. Das ist Konsumentenhaltung. Eine Gemeinde, in der Investment gelebt wird, stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, du würdest morgens mit deiner Frau beten, vor mir in die Gemeinde gehen oder mit deinen Kindern noch zusammen. Vater im Himmel, wie können wir heute lieben? Bitte schenk uns im Gottesdienst 5 gute Ideen, wie wir Leute lieben können. 5 richtig gute, frische, herzlich neue Ideen. Und du würdest aufstehen oder du würdest beim Hinsetzen würdest du schon umschauen, wo ist hier jemand, den ich lieben kann? Stell dir vor, du hättest Kinder, die Mama, wollen wir nicht den da drüben heute mal lieben? Ja? Wollen wir nicht mal schauen an der Stelle, was wir da tun können? Oh, schau mal, der sieht aber ganz traurig aus. Wollen wir den nicht zum Mittagessen einladen? Und oh, die Frau hat ein schönes Kleid an. Wollen wir es ihr nicht sagen, dass sie ein schönes Kleid an? Und der ist mit seiner Predigt irgendwie nicht so richtig klargekommen. Schau mal, ja, jetzt müssen wir ihn ermutigen. Wie können wir das denn? Wollen wir ihm eine Postkarte schreiben, ja, dass wir ihn trotzdem lieb haben? Ja, also stellt euch mal vor, man würde so eine Gemeinde haben. Das ist doch irre. Und wie oft haben wir Gemeinden, wo man kommt, sich hinsetzt, rumschaut, sind meine 3, 4 Buddies da, die ich mag? Nee, heute nicht. Dann gehen wir wieder. Und die Kleinen, die Jugendlichen hängen zusammen und die Älteren hängen zusammen. Manche hängen gar nicht, die hängen dann nur alleine rum, weil keiner mit ihnen zusammenhängen will. Ja, und dieser Blick für Liebe ist einfach nicht da, weil wir es nie gelernt haben zu lieben. Aber jetzt stellt euch eine Gemeinde vor, und ich muss nochmal zum Schluss sagen, dass das Thema, über das wir reden, ja kein Thema für junge Leute ist. Es ist ein Thema 40 plus. Wir reden ja über Liebe. Wir reden ja über das, was zum Zentrum unseres Glaubens gehört. Dazu musst du eigentlich reif sein im Glauben. Jetzt stell dir mal vor, die ganzen alten Brüder, alles so 60 plus und die alten Schwestern, auch 60 plus, ja, kommen am Sonntag in die Gemeinde mit diesem Wunsch. Wir wollen heute in puncto Liebe das absolute Vorbild sein. Und wir haben uns am Abend vorher schon getroffen, um darüber nachzudenken, wie wir das machen können, weil diese jungen Leute sind so ein bisschen schwer verständlich. Ja? Also nicht nur, dass wir ihre Sprache nicht verstehen, sondern die sind eigentlich von ihrer Art her. Aber wir haben uns vorgenommen, an der Stelle ein Vorbild zu sein. Stellt euch das mal vor. Und die ganzen alten Brüder schwärmen in die Gemeinde rein und die alten Schwestern hinterher. Und sie haben nur diesen Blick, ja, wie können wir heute lieben? Wie können wir den jungen Leuten ein Vorbild sein? Das ist biblisch. Es ist viel biblischer, als uns das lieb ist. Es ist nicht dazu gedacht, dass die Alten sagen, naja, wir bilden unsere alten Gruppe und die Jungen ihre jungen Gruppe und die 40er ihre 40er Gruppe und die mit dem VW-Bus ihre VW-Bus Gruppe. Das ist nicht so gedacht. Stellt euch das mal vor, ja? Ich gehe am Samstagabend ins Bett mit der Frage, wie kann ich Leute lieben? Steht das in der Bibel? Ja, es tut mir leid, ich will jetzt nicht die ganzen Bibelstellen, aber wenn ihr es nachlesen wollt, Hebräer 10, Vers 24 und 25. Um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, dazu treffen wir uns. Warum verlieren wir das? Stellt euch das mal vor. Wenn das Wichtigste plötzlich in den Mittelpunkt treten würde, stellt euch das nur mal vor. Wenn wir bekannt wären dafür, du kannst aus der Gemeinde nicht rauskommen, ohne dass du am Sonntag 10 Einladungen gekriegt hast. Jetzt so als typischer Student, der das erste Mal hier aufschlägt. Ich freue mich in manchen Gemeinden, wenn ich als Prediger nach dem Gottesdienst überhaupt angesprochen werde, wo ich denke, Mann, ihr habt mich eingeladen. Also, hallo, ich bin Ehrengast. Ja? Und ich stelle mir dann manchmal vor, wie mag es ganz normalen Gästen gehen. Und wenn man die dann fragt, die ganz normalen Gäste, mir ist das schon so gegangen, da wollte sich keiner mit mir unterhalten, dann habe ich mir rumgeschaut und stellte ich fest, mit den anderen Gästen wollte sich auch keiner unterhalten. Dann habe ich die anderen Gäste halt geschnappt und habe die mit zu mir nach Hause genommen, weil irgendjemand musste ja zum Essen einladen. Da war ich aber Gastprediger. Soll ich euch was sagen? Wir sind unendlich beschenkt worden, weil man wird immer beschenkt von Gästen. Immer da, wo man Liebe übt, wird man beschenkt. Aber Selbstaufgabe. Ich muss aus dieser Haltung hier raus, Konsumenten. Ich komme und warte mal, wer mich bedient. Ja, wir haben nicht bepinselt. Als wir die neue Gemeinde gegründet haben, haben wir den Mitgliedsbegriff gar nicht erst eingeführt. Wir haben gesagt, wenn jemand hier dabei ist, dann nennen wir ihn von vornherein Mitarbeiter. Du bist entweder Mitarbeiter oder Gast. Aber Mitglied, so dieses, meine Gabe ist die des Sesselwärmens. Ich bin ein blauer Stuhl am Sonntag Anwärmer. Und dazu berufen, das ist doch Nonsens. Du bist, wenn du berufen bist, dazu berufen, hier in dieser Gemeinde Bruderliebe zu üben. Und das fängt damit an, dass du am Sonntag hierher kommst und dich umschaust und überlegst, wie kann ich lieben? Wie kann ich irgendeinen ermutigen zu lieben? Und ich tue das am allerbesten dadurch, indem ich ihn anliebe. Ja. Und dann kriegt er das mit und sagt, oh, das macht ja wirklich Spaß, so geliebt zu werden. Das sollte ich auch mal machen. Letzter Punkt. Dieser ganz merkwürdige Schlusspunkt. Liebe im Hohelied ignoriert Probleme nicht. Und deswegen schreibe ich hier drüben hin Naivität. Geht davon aus, dass wenn Leute, die Sünder sind, Liebe leben wollen, dass es Probleme geben wird. Dass es nicht reicht, einmal eine Predigt zu halten oder einmal den Fischer aus Berlin einzuladen und irgendwelche Flipcharts vollmalen zu lassen und das war's dann. Sondern dieses Thema wird euch bis zum Rest eures Lebens begleiten. Es ist das Thema, das es zu leben gilt. Und von daher, wie würde sich das, oder wie sieht das aus, wenn man das akzeptiert, dass wir im Lieben immer wieder Probleme haben werden, dass wir es nicht alleine schaffen? Ich kann euch dazu noch nicht viel sagen, denn es gibt ganz wenig Gemeinden, die das überhaupt praktizieren. Es gibt ganz wenig Gemeinden, die sich überhaupt um Liebe drehen, aber es gibt noch weniger, die das, was hier steht, umgesetzt haben. Für eine Ehe wüsste ich, wie es aussieht. Für eine Ehe würde es bedeuten, ich habe ein befreundetes Ehepaar, was vielleicht 30 Jahre älter ist, mit dem ich mich regelmäßig treffe. Und wo wir einfach mal reden über das, was bei uns schiefläuft. Und die uns Tipps geben. Für eine Gemeinde könnte es so aussehen, dass man einmal im Jahr, und da sind wir wieder bei Managementmethoden, aber irgendwie muss man es implementieren, dass man einmal im Jahr vielleicht sagt, wir wollen mal schauen, wo wir stehen. Wir wollen uns einmal im Jahr Anregungen holen zu dem Thema. Wir wollen einfach, wenn wir merken, wir kommen an einer bestimmten Stelle nicht weiter. Oh, wir wollen vorher identifizieren, wo wir nicht weiterkommen. Wir wollen herausfinden, wo sind denn die Punkte, wo es bei uns klemmt. Und dann wollen wir gezielt uns dafür jemanden holen, der uns dabei hilft. Vielleicht ist das ein Moderator, der in einer Bibelstunde einfach mal ein Gespräch moderiert über ein Thema, weil man merkt, oh, wenn man das selber macht, da gehen irgendwie die Wogen hoch und die Emotionen und das wird ein bisschen zu heftig. Vielleicht ist es ein Prediger, vielleicht ist es jemand, den man auf eine Freizeit mit einpackt. Ihr werdet nur dann, und deswegen ist es ein guter letzter Punkt, ihr werdet nur dann eine Chance haben, die Probleme, die da sind, zu identifizieren, wenn ihr bereit seid, die orangefarbenen Punkte zu kleben. Wenn ihr sie geklebt habt, werdet ihr sehen, an welcher Stelle die, die heute hier sind, wie über die Gemeinde denken. Wo sie sich wohlfühlen und wo nicht. Wo die Aspekte von Liebe, die das Hohelied aufweist, wo sie gelebt werden und wo nicht. Was ich euch wünsche, wirklich von Herzen wünsche, ist, dass ich nur ein Trailer bin, eine Vorspeisenplatte und dass ihr euch selber das Hauptgericht kocht, von dem ihr wirklich satt werdet. Ich habe euch nur hingewiesen auf ein paar Bibelstellen, die euch alle schon bekannt sind und habe versucht, sie so zu predigen, dass ihr nicht dran vorbeikommt, zuzuhören. Wirklich wichtig wird, was ihr jetzt draus macht. Ich weiß, dass ihr mit dem Thema Liebe ein Problem habt. Weil wir alle haben das Problem. Ich bin Teil des Problems. Ich bin Teil am Lernen. Und ich habe diese Entscheidung getroffen, mir helfen zu lassen. Ich habe die Entscheidung getroffen, bewundern zu wollen, den anderen als das Wunder Gottes zu erfahren, zu dem ich eine Beziehung aufnehmen will. Das ist nicht immer einfach und da mag es Grenzen geben. Römer 12, Vers 18 sagt, dass wir nicht mit allen in Frieden leben können, dass einige es gar nicht wollen. Gut, dann akzeptiere ich die Grenzen. Beziehung ist zweiseitig. Aber ich möchte auf meiner Seite einsteigen. Und was ich euch wünsche, damit mache ich Schluss, was ich euch von Herzen wünsche ist, dass ihr diese Auftaktveranstaltung intern benutzt, um Probleme, die da sind, zu identifizieren, sauber zu benennen, ohne Vorwürfe zu machen. Ja, es geht nicht darum, das habt ihr aber verbockt, die ihr hier die letzten 30 Jahre, das ist völlig egal. Schaut an, wo ihr steht, beschreibt das Problem, schaut nochmal in die Bibel rein, ja, glaubt nicht mir, sondern glaubt dem Wort Gottes. Ist es wirklich so, dass Liebe so furchtbar wichtig ist? Wollen wir das? Und dann entscheidet euch dafür, eine Gemeinde zu werden, wo man am Sonntagmorgen reinkommt und auf Leute trifft, die so anders sind, dass man den Eindruck hat, man würde Gott begegnen. Dem Gott, der am Kreuz geliebt hat und sich völlig verschenkt hat. Stellt euch das mal vor. Vielen Dank. Das war's. Macht was draus, vergesst eure orangefarbenen Punkte nicht. Ich gebe an Marco.